Also habe ich mich auf das Thema heute geeinigt, warum viele Gläubige so unzufrieden sind. Also nicht nur Gläubige insgesamt, sondern sie sind nicht alle Gläubigen sind unzufrieden. Dann habe ich mir gleich Menschen Revue passieren lassen aus dem Alltag, aus Gemeindealltag, Leute, die ich woanders her kenne und stelle fest, nein, ich kann das nicht verallgemeinern. Es sind wirklich sehr viele Christen, sehr viele Gläubige sind nicht unzufrieden. Aber manche, da habe ich gesagt, nein, das wäre schon wieder untertrieben. Warum sind viele Gläubige? So habe ich mich also auf dieses Thema eingeschossen. Warum viele Gläubige, nicht die Frage, sondern es ist ein Aussagepunkt, warum viele Gläubige so unzufrieden sind. Das interessiert mich dann. Das will ich dann wissen. Und als wir an unserem Mittagstisch saßen und einfach nur so diesen Satz bei unserem Mittagsgespräch einfach so reingeworfen haben, dann habe ich so beim Essen gedacht, warum viele Gläubige unzufrieden sind. Und der Heilige Geist antwortete spontan. Es war sofort da, als wenn ich ihn gefragt hatte. Ich hatte in dem Moment ihn gar nicht gefragt, aber er antwortete spontan. Sie haben sich verkehrt zusammengejocht. Sie laufen unter einem falschen Joch. Sie laufen unter einem falschen Joch. Gut, jetzt habe ich gesagt, jetzt weiß ich, jetzt habe ich die Predigt. Und dann habe ich mich die Woche damit befasst. Bibelstellen kamen mir natürlich sofort in den Sinn geschossen. Und ich will zuallererst etwas lesen aus Matthäus 11. Das klingt ja einfach so wohlig, so schön, so dass wir sagen können, eigentlich wäre doch damit alles paletti. Matthäus 11, die Verse 28 und 29 oder bis 30. Kommt her zu mir alle, das hat Aurelien als Text mitgehabt, allerdings ein bisschen anderen Zusammenhang in der Bibelschule. Kommt her zu mir alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Also das ist erstmal alle Menschen, die ohne Jesus sind, die ohne Glauben sind oder zumindest ohne Jesus sind, vielleicht an Gott glauben, dass es ihn gibt und so. Aber Menschen, die so da leben und Jesus sagt, kommt, alle, die ihr euch abmüht, alle, die ihr total unter Lasten des Lebens, die ihr euch selber oder andere euch auferlegt haben, die ihr darunter stöhnt, kommt zu mir, ich gebe euch Ruhe. Aber dann kommt der zweite Teil, der betrifft ja dann, nachdem wir also erlöst sind, Jesus aufgenommen haben, wiedergeboren sind, dann kommt der zweite Teil. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Ruhe finden, Zufriedenheit finden, Frieden haben in eurer Seele. Jetzt frage ich mich, habe Jesus aufgenommen, ich bin wiedergeboren und ich habe keine Zufriedenheit, keinen Frieden in meiner Seele. Wenn ich das Leben betrachte, dann ist es vielleicht genauso wie der Ungläubige, der umherrudert und nicht weiß, wo es lang geht oder wo er landet. Und er schwimmt auf dem Ozean dieser Welt. Und es scheint so, als ich, der Wiedergeborene, genauso mit meinem Boot auf dem Ozean herumrudere. Und manche geben sich ja die beste Mühe zu rudern. Ich denke noch an die Zeit, als ich nicht verheiratet war. Da waren wir mit unserer Gemeinde in Norwegen. Da hatten wir unsere Gemeindejugendgruppe. Wir hatten eine Jugendfreizeit unserer Gemeinde. Und das war so, ihr kennt diese norwegischen, heißen sie Fjorde, ja? Auf jeden Fall, Marita und ihre Freundin, sie waren mit ihrem Bötchen auf diesem See, also auf diesem Fjord. Sie waren dort und ja, sie wollten eigentlich nichts anderes. Ich weiß erstmal nicht, noch jetzt weiß ich, wie sie rauskamen. Sie sind eingestiegen und da war so ein Wind, der trieb sie vom Land weg. Und jetzt wollten sie zurück. Und jetzt haben wir alle am Ufer gestanden und uns das angeschaut. Und der Wind trieb sie immer weiter weg. Und die beiden Mädels, die haben gerudert, was das Zeug hielt. Also Marita und ihre Freundin, du hättest sagen, Mensch, das ist Training für Richtung Olympia. Also die waren wirklich sehr eifrig und die haben auch geschwitzt. Sie waren jung, dynamisch, gestylt, kraftvoll. Die Sonne schien, der Himmel lachte, Jesus war in ihrem Herzen. Sie ruderten, aber sie kamen kein Stück näher, sondern der Wind trieb sie. Aber zumindest bei dieser ganzen Ruderei trieben sie nicht weiter ab. Was geschah? Sie ruderten beide an einer Seite, aber beide entgegengesetzt und das Boot drehte sich immer im Kreis. Und sie haben gerudert wie die Weltmeister, aber ständig im Kreis. Ne? Und das war toll. Dass damals, also heute hättest du natürlich sofort dein Handyvideo raus und das hättest du aufgenommen, könnte man in der Gemeinde zeigen und sagen, guck mal, so eifrig können Gläubige sein und kommen doch nicht vom Fleck. Ne? Aber wie auch immer. Also auf jeden Fall, wir rudern manchmal im Leben. Aber hier steht in diesem Text, nehmt auf euch mein Joch, lernt von mir, ich bin sanftmütig, von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Da kann man sagen, alles paletti, alles in Ordnung. Hab Jesus aufgenommen, jetzt mache ich diesen zweiten Schritt und das Leben läuft. Wenn wir denn nun mal diesen zweiten Schritt tun würden, wenn wir nun mal das auf uns das einlassen würden. Die Frage war, die ich mir stellte, die wir uns stellten bei Mittag, warum sind oder warum viele Gläubige oder die Frage, warum sind viele Gläubige unzufrieden? Ich habe daraus gemacht, warum viele Gläubige so unzufrieden sind. Sie gehen unter einem, der Herr spontan bei meinem schönen leckeren Mittagessen sagte, sie gehen unter einem eigenen Joch, unter einem Joch eigener Wünsche, Begierden und Vorstellungen. Sie gehen unter einem Joch eigener Wünsche, Begierden und Vorstellungen. Wollen, dass diese sich irgendwie erfüllen. Da gibt es noch die anderen, sie gehen unter einem Joch ihrer eigenen Wunschberufung und so weiter. Joch, als wir zu Jesus kamen, jetzt muss ich mal gucken, hier nehme ich mal, dass ich meine Arme nicht so ausrenke. Na ja, gut. So gucke ich mal. Ah, jetzt alle rutschen jetzt einen Satz tiefer auf dem Stuhl. Daniel, komm du mal her. Jetzt habe ich natürlich keinen kurzen, sondern langen erwählt. Ach, dann nehmen wir noch einen langen, den Joachim. Komm mal her zu mir, Joachim. Also, wir sind ohne Jesus gewesen. Wir bleiben mal hier vor so ein bisschen. Ja, komm hier vor, sonst ist der Tisch. So, wir sind ohne Jesus gewesen. Und jetzt sind wir zu Jesus gekommen. Und Jesus sagt, also ich habe jetzt kein Joch hier, aber ich nehme mal unsere Arme so als Joch. Jesus sagt, komm unter mein, er ist jetzt Jesus, ich bin der bekehrte Klient. Das sind meine Begierden und Wünsche. Sorry, aber einer muss es sein. Okay. So, also da ist Jesus, der sagt, komm unter mein Joch, lass uns zusammen gejocht sein. Ihr wisst so, früher ist man so um die Kneipe gezogen. Ne? Da hat einer den anderen gestützt, ne, damit die Bierflasche nicht umfiel. Na gut, aber wie auch immer. So, also auf jeden Fall, Jesus sagt, komm unter mein Joch. Das heißt, lass uns fest miteinander verjochen, verbinden. Und dann gehen wir und Jesus sagt, ich werde dich führen, ich werde dich leiten, ich werde bei dir sein. Und du wirst lernen, wie ich mit Dingen umgehe. Du wirst lernen, wie man Dinge handhabt. Du wirst lernen, was Sanftmut und Demut ist. Du wirst lernen, was es ist, andere zu achten. Du musst nur mit mir zusammengejocht sein. Aber der Heilige Geist sprach zu mir, viele Leute gehen her, viele Christen gehen her und sie sagen, sie jochen sich mit ihrer Begierde zusammen. Wenn ich nur mal mehr Geld hätte, dann könnte ich auch mehr für Gott tun. Genau. Und ich muss Geld verdienen, mehr Gold schaffen. Und dieses so, ja, ich muss mehr schaffen. Und ja, ich muss weniger Zeit für die Gemeinde ein bisschen. Herr, danke, dass du bei bist. Du hältst mich auch bei meiner Rechten. Aber danke. Und so, und wir lassen uns ziehen von Dingen, die uns eigentlich von Jesus und von Gemeinde wegbringen. Ich sage nichts gegen Arbeit, du sollst arbeiten, aber wo sind die Prioritäten? Die Bibel spricht von Geldgier, zum Beispiel. So, und das will mich immer wegziehen. Aber manche Leute sagen, ich kann das beides. Ich bin mit Jesus verjocht und du kannst auch kommen. Ach, wir sind auch, verbinde beides. Aber eigentlich, ich will nur mit Jesus und ich will ihm dienen. Aber das zieht mich immer. Man muss einfach mal eine Position nehmen. Wo will ich wirklich eingeklinkt, eingejocht sein im Leben? Die andere Seite ist die Unzufriedenheit. Ich würde so gerne heiraten. Ich würde gerne einen Mann, eine Frau kriegen. Und Jesus hat gesagt, es ist nicht gut, Herbert, dass du allein bist. Ich werde dir eine Marita schaffen. Und dann hat er sie geschaffen, die Marie. Es ist nicht gut. Ich werde dafür sorgen, dass du einen Partner für das Leben bekommst. Ich sorge dafür, ich kümmere mich dafür. Aber viele Leute, sie haben mit ihrer Sehnsucht, sie lassen sich mit ihrer Sehnsucht, oh, wenn ich doch nur endlich jemand hätte, dann wäre mein Leben erfüllt, dann wäre mein Leben glücklich, dann wäre mein Leben zufrieden. Und so ist man ständig, Jakobus oder Judas sagt, sie sind ständig Menschen mit geteilter Seele. Ganz für Jesus. Und da sagt er, sie sind wie eine Welle, wie die Wellen im Ozean. Da kommt die Welle an Land, all for Jesus. Und dann die nächste Welle, aber meine Lust. All for Jesus. Da kommt die Welle wieder an Land. Und dann geht's wieder zurück, wie die Wellen im Ozean. Oh Jesus, ja, ich brauche, ja, und du Herr, du gibst mir nicht. Du sagst, das sagen Leute nicht. Doch, das sagen sie. Du tust nicht, du lässt mich allein, du lässt mich verhungern, du lässt mich umkommen. Und dann kommt eine Bußpredigt. Oh, all for Jesus. Ah, da geht die Welle wieder an Land und alles ist Halleluja, Halleluja. Aber der Montag kommt, der Dienstag kommt. Oh, du. Okay. So, man ständig, sie sind wie Wellen, ständig. Und so ist das Leben so ein Schaukelleben. Ständig hin und her gerissen. Wie die Wellen im Ozean. Wie die Wellen, ständig hin und her. Und dann, man denkt nämlich, ich finde meine Erfüllung in ihm. Das ist aber ein Trugschluss. Ich finde meine Erfüllung nur in Gott. Ich finde meine Erfüllung nur in Gott. Er ist die Quelle meines Lebens, nicht er. Wenn er die Quelle meines Lebens ist, dann sind wir beide arm dran. Dann seien wir beide bald alt aus. Dann ist die Ehe bald ein Desaster. Dann ist es ein Krampf, dann tut das weh. Dann ist es, was jemand sagte, Theologe, er sagt, Ehe ist, wenn zwei Menschen ständig aneinander herumoperieren an der Stelle, wo es am meisten wehtut. Habe ich bei meinen ersten Trauungen als Spruch für die Ehe gebracht, so Leute kann es euch ergehen. Da habe ich nur hinterher gedacht, ich muss ja wahnsinnig gewesen sein, so etwas überhaupt in einer Hochzeitszeremonie zu sagen. Und kein Wunder, wenn sie nachher aneinander rumschnibbeln, wo es am meisten wehtut. Also, verstehe, es ist so, wir sollen mit Jesus zusammengejocht sein. Und er sagt, ich führe dich zu jemand, der auch mit mir, jetzt jocht euch, der auch mit mir zusammengejocht ist. Und wir zusammen, wir sind diejenigen, eine dreifache Schnur zerreißt niemand. Versteht ihr, was ich meine? So, falsches Joch. Man kann unter seiner Meinung falsch eingejocht sein. Jetzt könnt ihr wieder gehen, es ist ganz schön warm mit euch hier. Okay. Falsch gejocht. Oder es gibt Menschen, die ständig unzufrieden sind, wenn es um Gemeinde geht oder Berufung geht. So, ich habe eine Berufung von Gott, ich weiß das. Und wann kommt sie dann endlich? Wie lange soll ich hier noch rumhocken und nur Kinderdienst machen oder Teenie-Dienst machen? Wie lange soll ich das denn noch machen? Weiß Gott denn nicht, was ich für eine Berufung habe? Muss ich ihm das erst erzählen? Man ist unzufrieden. Weißt du, ich weiß, wovon ich bin. Ich kenne das. Meine Berufung seit der Bibelschulzeit, seit 1976, 77, in diesem Jahr entwickelte sich das. Meine Berufung ist, Gemeinden zu gründen. Das ist meine Berufung. Und ich weiß, in den ersten Jahren, ich war total ungeduldig. Wenn wir anfingen, Gemeinde zu gründen und ein paar Leute zusammenkamen und das mit dem Lobpreis und alles auch einigermaßen klappte und wir die Ältesten eingesetzt haben, da habe ich gedacht, Herbert, nichts wie weg. Jetzt musst du wo neu starten. Und manchmal bin ich einfach zu früh gegangen und hätte Dinge lieber zu Ende gebracht. So, ich kenne das, wo du sagst, Mensch, da sind so viele Städte, so viele Orte, da muss das Evangelium hingebracht werden. Aber jetzt bin ich hier gehalten. Man kann also, wenn man eine Berufung hat, Gemeinde zu gründen und dann an einem Platz in einer Gemeinde festgenagelt ist, kann man wirklich sehr unzufrieden werden und sehr ungehalten. Aber nur dann, wenn man nicht mit Jesus zusammengejocht ist. Wenn man nicht in einer intimen Beziehung mit ihm steht. Ich weiß das. Ich bin manches Mal in meinem Leben unzufrieden gewesen. Und ich rufe mich ja dann auch wieder zurück. Aber auch in den letzten 12, 13 Jahren 10 Jahren eher mehr. Aber da habe ich so gedacht, Mensch, eigentlich müsste ich hier schon weg und ich müsste woanders was Neues starten. Natürlich ist Mareika, Michelstadt ist entstanden, aber das ist mir alles viel zu wenig. Denn es gibt noch so viele Städte und Dörfer ohne Gemeinde. Ich will nicht da irgendwelche anderen Gemeinden beglücken, sondern ich will neue Gemeinden gründen, dass Menschen dort glücklich werden. So, und dann bist du aber an einem Ort festgebunden. Du schaust, kannst du Älteste einsetzen? Sind Leute bereit zur Ältestenschaft? Du könntest also unzufrieden sein, wenn du merkst, Leute, die in der Gemeinde vielleicht das Potenzial haben, Älteste zu sein, aber die, sage ich mal, ihren Allerwertesten nicht in die richtige Richtung schieben, nämlich zum Dienst in der Gemeinde, dann könntest du unzufrieden werden und sagen, wie lange soll ich noch warten? Du wirst aber nur unzufrieden, du wirst immer dann unzufrieden, wenn du selber dich bei Jesus ausklingst. Es gibt einen Unterschied, wo ich sage, ich bin nicht zufrieden, dass diese Dinge so langsam gehen. Aber das ist etwas, was mit dem Umstand, mit der Situation zu tun hat. Aber meine Seele kann in der ganzen Zeit in absolutem Frieden sein, in absoluter Zufriedenheit, in Harmonie. Es ist jetzt noch nicht geschehen, was ich mir wünsche. Das berufliche Ziel habe ich jetzt noch nicht erreicht, aber ich habe Frieden mit meiner Seele in Jesus. Meine ehepartnerischen Wünsche sind noch nicht in Erscheinung getreten, aber in der Zeit werde ich absolut und Zufriedenheit mit Gott sein. Dass ich eine neue Gemeinde starte, ist jetzt noch nicht gekommen. Aber in dieser Zeit, wo ich warte, dass man da wieder weiter expandieren kann, in dieser Zeit, wird meine Seele in Zufriedenheit in Gott ruhen. Das sind Riesenunterschiede. Versteht ihr, was ich meine? Man kann total in Zufriedenheit mit Gott sein, auch wenn die Dinge noch nicht richtig sind. Aber viele Menschen sind unzufrieden in ihrer Seele. Wie lange soll ich noch warten? Wie lange soll ich noch allein sein? Wie lange soll ich noch auf mein Berufsziel warten? Wie lange? Und man merkt es vielleicht gar nicht, aber die ganze Zeit klagt man Gott an. Jetzt will ich euch etwas lesen, was der Herr mir in Erinnerung rief in Judas. Judas ist ja ein typischer Gemeindebrief, würde ich mal sagen, für unsere heutige Zeit. Also den gebe ich euch als Hausaufgabe auf. Judas Brief ist nur ein Kapitel, nächste Woche zu lesen. Aber ich lese heute nur einen Abschnitt. Ach so, lass mich noch vorher was sagen. Auch in Bezug auf Berufung. Glaubst du, dass Paulus eine Berufung hatte, Gemeinden zu gründen? Paulus hat eine Berufung dazu gehabt, richtig? Er war der Gemeindegründer, das Evangelium überall zu den Nationen zu bringen. Aber weißt du, dieser Paulus war drei Jahre in einer Stadt fest. Und dort lehrte er, dort unterrichtete er, dort machte er Leute zu Jüngern. Und ich bin mir sicher, weil er schildert es an anderen Stellen, es brennt in mir, ich möchte raus, ich möchte weitergehen. Da sind noch so viele Heiden, so viele Nationen, Menschen, die noch nicht Jesus kennen. Es geht in ihm, es wurmt in ihm, es brennt in ihm, es ist so ein Antrieb da. Und doch ist er die ganzen drei Jahre ruhig und gelassen an diesem einen Ort. Bis ein Tag kommt und sie als Älteste und einige Propheten und so weiter, sie hatten dort eine Gebetsgemeinschaft. Und in dieser Gebetsgemeinschaft, da spricht der Heilige Geist auf einmal zu diesen anwesenden Leitern, sondert mir aus Paulus und Barnabas zu dem Dienst, zu dem ich sie berufen habe. Kennt ihr die Stelle? Sondert mir aus Paulus und Barnabas. Jetzt war die Stunde. Viele Leute können nicht abwarten, dass Gott sie in was Neues hineinbringt oder weiterbringt. Man will schieben, man will pushen, man will sich vielleicht auch eine Lobby schaffen, dass die anderen, seht ihr anderen denn nicht, wozu ich berufen sind, kannst du mal bei den Ältesten nachschieben, damit sie auch zu der Erkenntnis kommen, wozu ich berufen bin. Dann weißt du, wenn du so agierst, du bist zwar berufen, aber total unreif überhaupt, wo reingeschickt zu werden. Also der Paulus, er konnte abwarten, der Barnabas, die konnten abwarten. Ja, sie wollten raus. Ja, sie wollten bis nach Spanien und überall hin. Aber es war noch nicht so weit, bis der Heilige Geist sagt, sondert sie mir aus, schickt sie zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Und wir müssen es lernen, Gottes Stunde auch abzuwarten. In dieser ganzen Zeit glaube ich, dass Paulus in totaler Zufriedenheit mit Jesus lebte. in seiner Seele totalen Frieden hatte in seiner Beziehung mit dem Herrn. Ich glaube nicht, dass er da in Unruhe war und so weiter. Zumindest, er ist sehr offen und schreibt über all seine Dinge und Zustände. Er schreibt darüber, manchmal kam ich zu euch mit Furcht und mit viel Angst, mit Zittern. Und er sagte, und ein andermal sagte, ich kam in großer Schwachheit des Fleisches. Und er sagte, ich wusste gar nicht mal, wie ich meinen Dienst tun soll. Also Paulus schrieb sehr offen. Ich glaube nicht, dass er hier gesagt hatte, wenn ich dann wartete, dass Gott mich woanders hinschickt. Er sagt nur, es treibt mich. Aber er blieb mit in Zufriedenheit seiner Seele bei Gott, bis es soweit war. Bis Gott sagte, jetzt geh. Hallo? Aber warum sind Gläubige unzufrieden? Judas 1, Verse 14 und 15 erstmal. Es hat aber auch Henoch, der siebente von Adam an, von ihnen geweissagt und gesagt. Er spricht vom Gemeindeleben. Lass mich das nochmal aufholen. Er sagt, da sind Leute, es sind Gemeindefeiern, es sind Feste. Die Leute sind bei euren Worship-Veranstaltungen dabei. Die Leute sind dabei, wenn ihr eure Festessen habt, eure Feiern der Gemeinde habt, bei den Taufen und Grillpartys. Überall, sie sind dabei. Aber Judas sagt, sie gehören nicht dabei. Gestern habe ich in Michelstadt darüber gesprochen. Warum oder wie gehen wir mit Menschen um, die dem Herrn oder auch der Gemeinde den Rücken kehren in einer nicht guten Art? Ja, deshalb, ich sage immer, wenn wir Gemeindewechsel machen, das kann passieren, Gott schickt uns woanders hin, ruft uns woanders hin, aber ich sage immer, wir müssen geordnete und geklärte Verhältnisse haben und nach Möglichkeit, soweit es an uns liegt, im Segen von woanders weggehen. Und wenn manche uns nicht segnen wollen, dann können wir es nicht tun, aber unsere Haltung muss die sein, ich bin im Guten gegangen, im Frieden entlassen worden. Wenn andere nicht wollen, dann können wir natürlich da auch sie nicht dazu zwingen, zu ihrem Glück uns segnen zu dürfen. Paulus sagt, diese Leute, sie sind in der Gemeinde, aber sie sind wie wasserlose Wolken. Sie sind nie so richtig fest verankert und immer sind sie wie vom Wind getrieben, wie von Wellen umhergetrieben. Sie haben nie diesen festen Stand. Gott hat mich hierher gestellt. Das ist mein Platz. Und hier gehe ich erst weg. Und ich verlasse meinen Dienst erst, wenn der Heilige Geist sagt, geh. Dann gehe ich. Und wenn er das nicht sagt, dann bleibe ich. Und der Heilige Geist ist sehr interessiert an unserer Führung. So. Jetzt zu Judas. Es hat aber auch Henoch, der siebente von Adam, Vers 14, 1, Judas 1, 14, von ihnen geweissagt und gesagt, von diesen Menschen, siehe, der Herr ist gekommen mit seinen heiligen Myriaden, Gericht auszuüben gegen alle Gottlosen. Steht so im Grundtext nicht drin, sondern im Griechischen steht drin, Gericht auszuüben gegen jede Seele. Also gottlos steht schon mal gar nicht da drin. Er kommt mit vielen Heiligen, und das ist nämlich, wenn er kommt, bei der Entrückung uns zu holen. Und dann wissen wir, wenn der Herr kommt mit den Heiligen und wenn dann wir entrückt werden dem Herrn entgegen, dann sagt die Bibel, danach gibt es für die Gläubigen das Preisgericht. So wird das allgemein im christlichen Lager genannt, das Gericht. Das heißt, da werden wir als Gläubige belohnt von Gott, wie wir als Christen gelebt haben. Wie haben wir unseren Glauben, unsere Aktivität, unser christliches, soziales Leben, so möchte ich es mal einfach sagen, gelebt haben. Wie haben wir es gelebt, was Gott uns beauftragt hat zu tun und was wir wussten auch zu tun? Gericht auszuüben gegen alle oder gegen jede Seele, wörtlich jede Seele, zu überführen von all ihren Werken der Gottlosigkeit, die sie gottlos verübt haben, und von all den harten Worten, die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben. Wenn wir diesen Vers lesen, dann könnten wir im ersten Moment meinen, hier spricht es von gottlosen Menschen. Es spricht aber nicht von gottlosen Menschen, es spricht von Menschen, die in der Gemeinde Jesu Christi leben. Das siehst du aus dem Gesamtzusammenhang des Judasbriefes. Es geht um Leute, die in Gemeinden leben, aber die gottlos, losgelöst von Gott leben. Ich will ein paar Sachen hier nochmal anschneiden. Vers 15, Gericht auszuüben gegen alle Gottlosen. Wie gesagt, da steht gegen jede Seele. Zu überführen, das Wort überführen heißt elencho. Das Wort elencho bedeutet überzeugen durch die Überführung des Straftäters. Das ist im Unterschied zu epitimao. Epitimao heißt zurückweisen ohne Überführung des Straftäters. Das heißt, Epitimaos, ich weise dich zurück. Es interessiert mich auch gar nicht, wie du denkst, du bist für mich schuldig und weg. Geh beiseite. Aber hier dieses Elencho ist, überzeugen durch die Überführung des Straftäters, es bedeutet überführen, an den Tag bringen, nachweisen, was in diesem Menschen vorgeht. Was sagt Paulus an anderer Stelle? Der Tag kommt, dass der Herr Jesus Christus das Verborgene der Menschen richten wird aufgrund meines Evangeliums. Er wird es an den Tag bringen. Also da wird keiner mehr sagen können, ja, ich habe es eigentlich gut gemeint, Herr. Und der Herr sagt, ich weiß, hör zu, du hast es nicht gut gemeint, du hast dich damals gedrückt und du hast gegen dein Gewissen gehandelt, gegen dein Gewissen bist du aktiv gewesen. Gott sagt, er beleuchtet es und du siehst im Licht Gottes, ich habe mir damals einen vorgemacht, mich selber getäuscht oder wie auch immer. Und er sagt, sie zu überführen, es bedeutet überführen, in den Tag bringen, nachweisen, Gott wird nachweisen, du hast gegen besseres Wissen, gegen Erkenntnis, gegen das Zeugnis deines Geistes, hast du so gehandelt, hast du verkehrt gehandelt und ich bringe es jetzt an den Tag und deshalb, du bist wohl gerettet wie durchs Feuer, wie der Apostel sagt, aber du wirst keinen Lohn empfangen. Das Gericht zeigt, dass dein Verhalten nicht dementsprechend war. So, und von manchen im Judasbrief steht sogar, ihr Verhalten könnt ihr auch untersuchen, Gläubige, da heißt es sogar, sie sind aufgehoben für die ewige Finsternis und im Feuersee. Auch das, darf so viel einmal gerettet, immer gerettet? Nein, das ist nicht wahr. Judasbrief zeigt uns etwas anderes. Von all ihren Werken, um sie zu überführen, ihnen nachzuweisen, all ihre Werke der Gottlosigkeit. Gottlosigkeit, das Wort ist Asebaia. Es bedeutet Unfrömmigkeit gegenüber Gott, Gottlosigkeit, mangelnde Verehrung, mangelnde Ehrfurcht vor Gott. Menschen, die sagen, ich weiß nicht, wie kann Gott das so machen in meinem Leben, warum macht er denn nicht? Diese Menschen, die so reden, haben keine Ehrfurcht vor Gott, keinen Respekt vor Gott. Und was sie durch ihr Reden bezeugen ist, sie haben überhaupt keine Beziehung mit Gott. Und solche Menschen, das zeigt ihr Wortschwall, ihr Spruch, zeigt, sie sind auf jeden Fall nicht mit Jesus zusammengejocht. Sie machen ihr Ding. Seid ihr noch mit mir? Sie machen ihr Ding. So, und das, Gott sagt, das wird er offenbar machen, das wird beleuchtet. Er sagt von all ihren Werken, Taten der Gottlosigkeit, Unfrömmigkeit, Gottlosigkeit, mangelnder Verehrung Gott gegenüber, die sie gottlos, ehrfurchtsvoll, wieder auch, diese ehrfurchtslos, Entschuldigung, die sie Asebaia ohne Ehrfurcht verübt haben. Sie haben gedacht, ich rede, was ich will, ich kann Gott anklagen, wenn ich will, ich kann Dinge einfach kritisieren, was Gott in meinem Leben tut. Und Gott sagt, das zeigst du, du hast keine Ehrfurcht vor mir, du hast auch keine Beziehung mit mir. Und Gott sagt, das werde ich an diesem Tag, wenn ich komme, bei der Entrückung, wenn er mit den vielen Heiligen kommt, das werde ich auf den Tisch bringen, das werden wir uns angucken, wenn es um die Belohnung der Gläubigen geht. Und die gottlos verübt haben, und die sie gottlos verübt haben, und von dann wird er sie noch, ihnen noch nachweisen, überführen, überzeugen von all den harten Worten. Interessant ist, da steht gar nicht hart, von all ihren starrsinnigen Worten. Ich habe meine Meinung und das wird so sein und das muss so sein. Und sie gehen mit starrsinnigen Worten, da kann man reden, was man will, da kann man betteln, was man will, da kannst du vielleicht beten, wie du willst. Diese Leute haben... Das ist für mich so, das ist so. Und da sind sie starrsinnig in ihrer Linie, verfolgen ihre Linie. Und Gott sagt, an diesem Tag werde ich es offenbar machen. Und an diesem Tag, sagt Gott, wird er zeigen, du bist kein Opfer, sondern du bist Täter. Du bist nicht Opfer, du bist Täter. Heute Nachmittag, als ich nochmal so betete, der Herr sagt, diese Menschen, es sieht aus, als sind sie Opfer ihrer Psyche, Opfer ihrer Umstände, Opfer ihrer Dinge. Aber der Herr sagt, es sind keine Opfer. Herbert, sie sind Täter. Und dann sagt er, und sie sind Täter und Opfer. Sie sind nämlich die Opfer ihrer eigenen Tat. Sie sind die Opfer ihrer eigenen Aktionen. Ich zeige euch das noch. Deshalb liegen ja auch die Äpfel hier. Die gottlose Sünder gegen ihn. Und da steht es wieder, die gottlose Hamatolos, Zielverfehler. Ihr wisst, Hamatia ist Zielverfehlung. Und die Zielverfehler, Leute, die gegen Gott reagieren, oder wie wir es auch in Judas sehen, Gott sagt, sie verfehlen in ihrem Leben, in ihrem Denken, in ihrem Tun ihr Ziel. Sie sind Zielverfehler. Und der Gott sagt, an diesem Tag werde ich es auf den Leuchter bringen. An diesem Tag werde ich es offenbaren. Ich werde es offenbar machen, ich werde es enthüllen. und es wird sichtbar sein, was wirklich da ist, und alle werden es sehen. Vers 16, diese Leute, sagt er, sind, und er spricht immer, wir sprechen immer noch von Gläubigen. Kannst du dir vorstellen, dass man da zufrieden sein kann in so einem Zustand? Da ist man nicht zufrieden. Kann man nicht zufrieden sein. Diese sind Murrende. Der Grundtext sagt, diese sind Murrköpfe. Seht ihr nicht, Murrende sind Murrköpfe. Diese sind Murrköpfe, die mit dem Schicksal hadern und nach ihren Begierden wandeln. Und ihr Mund redet stolze Worte und sie bewundern Personen um des Vorteils willen. Wenn ich mir auch nochmal näher anschaue, diesen Text, also diese sind Murrende, Murrköpfe, die mit dem Schicksal hadern. Wörtlich heißt es, Murrköpfe, ihr Schicksal tadelnd. Ihr Schicksal tadelnd. Sie tadeln ihr Schicksal. Was ist Schicksal? Ihre Lebensumstände, ihre Lebenssituation. Man nörgelt und meckert an seiner Lebenssituation herum. Man nörgelt darum, ich habe nicht genug Finanzen, der Herr ist doch mein Versorger, wo ist er denn? Ich habe keinen Mann, ich habe keine Frau. Gott hat gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Wo stimmt das denn jetzt? Das sind Lästerworte gegen Gott. Und so weiter. Du kannst es auf alle Bereiche ausführen. Mordköpfe, die mit dem Schicksal hadern, die ihr Schicksal mit ihrem Schicksal tadeln. Sie tadeln über ihre Lebensumstände, Situation, warum muss es mir so gehen? Und nach ihren, wörtlich heißt es, eigenen Begierden wandeln. Eigenen Begierden, das Wort Begierde ist Epithymia. Epithymia heißt das aktive und persönliche Verlangen oder Begehren, welches von Pathos, also Leiden, Leidenschaft, dem kranken Zustand der Seele verursacht wird. Also Gott sagt, es sind Leute, die also hergehen und die so handeln, sind Leute, die nach ihren Begierden hervorgehen. Und Judas sagt, sie sind krank in ihrer Seele und den kranken Zustand ihrer Seele leben sie nach außen. Und schuld sind meistens andere und niemand selber. Also die dadurch verursacht, wandelt. Und er sagt, die also danach gehen, also die, nochmal zurück, die nach ihren eigenen Begierden wandeln. Das Wort wandeln bedeutet poroiomai, es heißt gehen oder reisen oder wandern, weggehen. Es kommt von pairo, durchbohren. Bedeutet wandeln, das Leben führen, wie man will. Also er sagt, diese Leute sind nicht bereit, ihre Wünsche, ihre Begierde mit unter das Joch Jesu zu nehmen. Jesus sagt, nehmt das Joch auf mich und ich nehme eure Lasten ab und ich kümmere mich darum. Nein, sie geben zwar vor, unter dem Joch zu sein mit Jesus, aber ihr Lebensstil, ihre Redensart und alles zeigt, sie sind nicht wirklich mit ihm unter Joch. Und es heißt hier, diese Leute mit ihren Begierden und Wünschen und Vorstellungen, mit ihrer Unzufriedenheit, er sagt, sie durchbohren sich selbst. Stell dir vor, dieser Apfel, das ist die Seele. Und er sagt, durch ihre Taten und durch ihr Nörgeln und Murren und sich selbst bestänkern und andere, sie durchbohren sich. Der Apfel ist immer noch ganz. Ihm ist nichts passiert. Aber sie ständig mit ihr Verhalten stechen sie in ihre Seele. Und Judas sagt, sie durchbohren, ständig bohren sie. Ich habe jetzt schon mehrfach, dreimal, viermal jetzt reingeschaut. Der Apfel ist immer noch gut. Ja, da läuft ein bisschen Saft raus. Sie durchbohren sich selbst mit ihrer Verhaltensweise. Und dadurch ist ihre Seele krank und ihre Seele ist durchlöchert. Und sie könnten zu dem kommen, mit dem sie unter einen Joch kommen. Und der sagt, hier, meine Salbung ist da, der Heilige Geist ist da, der dich von allen Wunden heilt und der auch die zerbrochenen Herzen heilt. Aber sie durchbohren sich. Und solche Menschen, gerade wenn ich zurückdenke, auch in die Vergangenheit, wie viele Leute ich getraut habe in den Jahrzehnten meines Dienstes, dann muss ich sagen, manches ist nicht so gut ausgegangen. Und ich weiß, das war eine der ersten Ehen, die ich glaube, die ich in meinem Dienst geschlossen habe. Ja, nicht die erste, war eine der ersten. Und ich weiß, beide waren in der Gemeinde. Und dieser Mann, der war so ein, Ich entschuldige, ich sage es einfach, der war einfach ein Teufel. Ja? Aber er nannte sich Bruder. Und dann war ich, wir hatten in dieser Gemeinde, wir hatten Älteste dort. Und ich habe gesagt, ich würde diese beiden nicht trauen. Ich kann das irgendwie nicht, weil diese Leute, dieser Mann, er benimmt sich, er ist faul, er liegt den ganzen Tag im Bett, seine Frau geht und bringt die Kohle bei. Und natürlich hat er Ausreden, dass er nicht den richtigen Job fand und so weiter und so fort. Aber was das Schlimmste war, was ja dann erst rauskam, als sie verheiratet waren und zusammengezogen waren, er stand morgens nicht auf, sie sagt, dann hatte er schließlich doch sowas, Entschuldigung, er hat eine Arbeit dann gefunden. Und seine Frau war schwanger geworden, sie war schon schwanger, bevor sie verheiratet waren. Genau, da kam dieser Wechsel, da habe ich jetzt gerade was durcheinander gebracht. Aber zumindest, sie war schwanger und jetzt konnte sie nicht arbeiten. Jetzt kam sie letztlich in ihre Mutterschaftszeit. Aber jetzt hatte er einen Job gekriegt. Aber er ging her und morgens, der hat die ganze Zeit seiner Faulheit, der hat kein Bett aufgebaut in der gemeinsamen Wohnung, die sie sich gemietet haben, der hat keinen Schrank aufgebaut, nichts. Da mussten Leute herkommen, um zu helfen. Und jeden Morgen stand er auf, er musste, 5:30 weg, hat seine Frau gerüttelt und hat gesagt, wieso hast du mir keine Brote für die Arbeit gemacht? Jeden Morgen. Und ich sage, das war die längste Ehe, die in meiner Trauzeit gehalten hat. Die waren eine Woche verheiratet. Nach einer Woche ist sie abgehauen zu ihren Eltern und hat gesagt, und ich habe den Ältesten gesagt, Leute, ich traue sie nicht. Aber sie haben gesagt, du bist der Pastor und als Älteste sagen wir, dass du es tun musst. Heute können mir Älteste sagen, was immer sie wollen. Wenn ich nicht das Zeugnis habe, jemand zu trauen, dann werde ich nicht trauen. Dann kann er sich doch von irgendjemand trauen lassen, aber nicht von mir. Hallo? Aber da war ich jung. Jung. Schlank. Okay. Aber diese Leute, Simon, sie durchbohren sich selbst mit ihren Begierden, mit ihren Wünschen. Sie bringen das nie unter Jesus. Sie sind nie wirklich mit Jesus verbunden. Und dann, sie denken, und das genau, deshalb kam ich darauf, da haben Leute gesagt, Herbert, wenn ich erst verheiratet bin, dann werde ich komplett glücklich sein und zufrieden sein. Dann haben sie den Ehepartner gefunden für ihres Lebens, das betraf sowohl männlich als weiblich. Deshalb, dann haben sie ihn gefunden, aber sie wurden nicht glücklich. Die erste Zeit, die ersten Wochen und Monate, das war Honeymoon. Das war so, oh, wie schön, Schatzi, ja, und du und ich und wir und zwei und drei und was, na, noch keine drei, Gott sei Dank. Aber wie auch immer, wir sind da zusammen. Aber weißt du, auf einmal kam es in die Seelsorge. Denn die Person, die sich selber verletzt hat und ihre Seele ständig durchbohrt hat mit ihren Wünschen und Negativitäten, jetzt war auf einmal dieses Schmetterlingsgefühl im Bauch verschwunden. Jetzt fing man an, den anderen zu durchbohren. Du bist schuld. Da ging es nämlich weiter. Vorher war die Sache, hätte ich bloß einen richtigen Mann, eine richtige Frau. Hätte ich endlich einen Mann, den ich heiraten könnte, eine Frau, die ich heiraten kann. Und dann waren sie verheiratet. Weißt du, was dann kam? Hätte ich bloß einen anderen Mann. Hätte ich bloß eine andere Frau. Und man fing den zu bohren. Ich habe dich geheiratet. Du warst der größte Fehlgriff. Und man fing an, der andere bohrt jetzt auch zurück. Und jetzt sind da zwei durchbohrte Seelen. Weißt du warum? Man sucht seine Erfüllung in den Wünschen, in den Begierden. Wenn ich das habe, dann werde ich glücklich sein. Das ist gelogen, das ist nicht wahr. Unser Glück finden wir nur in Jesus. Die finden wir nicht. Ich finde mein Glück nicht im pastoralen Dienst. Wenn ich mein Glück in meinem Dienst finden würde, dann wäre ich wirklich, entschuldige, eine arme Sau. Verstehst du? Mein Glück finde ich in Jesus. Da muss meine Zufriedenheit sein, sonst kann ich anders auch nicht zufrieden sein. Versteht ihr mich? Okay. So, also diese Leute, sie sind so, sagt er, und sie durchbohren sich selbst. Und ihr Mund redet stolze Worte. Stolze, da steht hochfahrende, anmaßende. Sie meinen können, wie kann Gott? Er hätte doch gleich sehen müssen, dass das nicht der Richtige, die Richtige für mich ist. Hätte er nicht die Ältesten in der Gemeinde warnen können? Hätten die nicht eine Offenbarung oder ein Bild haben können? Schwester, Bruder, nimm diesen Menschen nicht. Das wird ein Unglück. Was hätten sie gesagt? Jetzt sind die auch noch gegen unsere Ehe. Jetzt sind auch die ganze Gemeinde ist gegen mein Glück. Aber wenn sie dann hineingedappt sind, dann ist immer der andere schuld. Und das sind Menschen, die nicht verankert sind mit Gott. Und da kann man nur eins tun. Umkehren. Seid ihr noch da? Und sie bewundern Personen um des Vorteils willen. Das kommt auch noch. Es gibt viel mehr dort zu sagen. Ich habe mir angeschaut, aus welchem Zusammenhang bringt Jesus eigentlich dieses, kommt her, ihr Mühseligen und Beladenen. Wir sind ja so als Bibelleser immer so geneigt, wir nehmen mal so einen Vers aus dem Zusammenhang, der gut passt, ne? Und am besten auch zum Geburtstag, am besten immer Jesaja, ich tilge deine Sünden wie ein Nebel, kehre dich zu mir, ich habe dich erlöst. Halleluja. Der Vers passt immer irgendwie und die Leute, wenn sie ihn zum Geburtstag kriegen, ist man irgendwie glücklich. Ja. Aber so, wenn Gott vielleicht noch mal was anderes sagen will, naja, gut, muss man ja auch nicht als Geburtstagsvers gerade rüberbringen, das kann man ja noch in der Fußnote anbringen. Ne? Okay, ich habe es mir angeschaut. Matthäus 4, gehen wir noch mal zurück zu Matthäus 4, 11. Oh my Jesus. Matthäus 11. Wenn du einen besseren Job hast, dadurch wirst du nicht glücklicher werden. Vielleicht wird deine Unzufriedenheit eine Weile übertüncht, überdeckt. Wenn du in der Gemeinde in einen Dienst gestellt wirst, dann, wow, alle sehen, jetzt habe ich diesen Dienst in der Gemeinde. Das wird eine ganze Zeit sich vielleicht erheben und du wirst dabei happy sein. Aber wenn die Herausforderungen kommen, die Verpflichtungen kommen, die Besprechungszeiten, die Dienstzeiten und andere Dinge kommen, auf einmal merkt man wieder, das bringt mich auch nicht in Zufriedenheit. Nein, die Zufriedenheit kommt allein in Jesus, in einer echten Verbindung mit ihm. Und weder durch unsere Familie noch durch unseren Ehepartner oder dergleichen. Auch eine Gemeinde kann dich nicht glücklich machen. Sie kann dir ein Hochgefühl in einem Gottesdienst verleihen, aber ein dauerhaftes Glück und Zufriedenheit kannst du nur in einer Beziehung unterjocht, gleichgejocht mit Jesus haben. Rede ich da was Falsches? Nur bei Jesus, anders geht's nicht. Okay, Matthäus 11. Vers 25. Zu jener Zeit begann Jesus und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen und es Unmündigen geoffenbart hast. Die Dinge des Reiches Gottes und so weiter. Also hier ist, da muss ich erstmal eine kleine Korrektur einsetzen. Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen. Also wenn man denkt vor, das heißt so, Gott versteckt Dinge, damit Weise und Verständige es nicht sehen. Nein, das sagt sie gar nicht, sondern das Wort, wo bei uns vorübersetzt wird, heißt von, weg, also da steht das griechische Wort apo. Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dieses von Weisen und Verständigen verborgen, es aber Mundigen geoffenbart hast. Er sagt damit, Vater, da, wo Leute sich weise und klug finden, intelligent finden, sie meinen, sie hätten auf alles eine Antwort, da findet man die Dinge deines Reiches so nicht. Menschen, die in ihrem Herzen erhaben sind, hochmütig, stolz sind, von denen ist es weg. Apo, weg von ihnen. Das findet man nicht in der Gegend. Offenbarung Gottes findest du nicht bei stolzen, hochmütigen Leuten. Findest du nicht, sagt er. Aber du hast das geoffenbart bei den Unmündigen, bei solchen, die sagen, ich bin angewiesen auf Gott. Wenn ich keine Offenbarung Gottes in meinem Leben habe, dann bin ich nicht zufrieden, dann ist es nicht schön in meinem Leben, kann ich nicht glücklich sein. Ich brauche diese Offenbarung seiner Gegenwart und des Wesens und seiner Art. Ich brauche diese Beziehung mit Gott. Das findest du nicht bei Leuten, die viel von sich eingenommen sind. Das ist, was Jesus hier sagt. Nächster Vers. Also wir schieben mal ein. 1. Korinther, ihr halt mal den Finger bei Matthäus rein. Oder ich lese euch Korinther gerade vor, wenn ihr wollt. Aber sonst legt den Finger bei Matthäus 11, 25 rein. 1. Korinther 1, 26, 29 sagt Paulus, das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Denn seht eure Berufung, Brüder, das ist nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott ausgewählt. Das, was nicht ist, damit er das, was ist, also was etwas von sich hält und sagt, wir haben doch schon alles, dass er zeigt, eure Sache wird zunichte gemacht. Und dann sagt er, dass ich vor Gott kein Fleisch rühme. Sagt Paulus dazu. Jetzt gehen wir zurück zu Jesus, Matthäus 11, Vers 25. Entschuldigung, Vers 26. Also wir hatten gelesen, zu jener Zeit begann Jesus und sprach, Vater, ich preise dich, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies weg von Weisen und Verständigen verborgen hast und es den Unmündigen enthüllt hast. offenbart hast, da wo jemand es sehen möchte, natürlich auch bei Weisen und Verständigen. Wenn ein Weiser und Verständiger kommt und sagt, für Gottes Offenbarung, da brauche ich wirklich ganz einfach Gott und das ist nicht auf meinem Mist, auf meinen Ideen, auf meinem Können, auf meiner Intelligenz gewachsen. Da wird Gottes Gegenwart und Gottes Plan und Gottes Dinge enthüllt. Und er sagt Vers 26, ja, also das Wort heißt nai, N-A-I, nai, für wahr, wahrhaftig, Vater. Denn so war es wohlgefällig vor dir. So war es wohlgefällig. Das Wort wohlgefällig heißt, so daran hast du dein Vergnügen. Wohlgefallen bedeutet, das englische Wort heißt wohlgefallen, Vergnügen. Es ist mir zum Vergnügen geworden. Gott sagt, Leute, die nicht groß von sich halten, Leute, die einfach nur mich wollen oder die auch vielleicht aufgeschmissen sind und die wissen, meine einzige Chance ist nur noch der Herr und die dahin kommen. Gott sagt, es bereitet mir ein Riesenvergnügen, mich diesen Menschen zu offenbaren und mich diesen Menschen mitzuteilen. Gott sagt, es ist ein Vergnügen. Und ich möchte, dass Gott, wenn er mit mir zu tun hat, richtiges Vergnügen hat. Du auch? Er soll ein Vergnügen haben, wenn er mit dir und mir zusammen ist. Dann heißt es weiter, Vers 27. Alles ist mir übergeben worden von meinem Vater. Und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater, noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn und der, dem der Sohn ihn offenbaren will. Ich fand das ganz stark. Ich habe erstmal, alles ist mir übergeben von meinem Vater. Als ich den griechischen Text mir heute nochmal anschaute, dann fiel mir auf, da steht nicht geschrieben von meinem Vater. Alles ist mir gegeben, wo bei uns von übersetzt steht, steht im Griechischen unter, hypo, hypo, hypo ist unter. Alles ist mir übergeben worden unter meinem Vater. Und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Also erstmal sagt, für mich war auf einmal so klar, Jesus sagt, ich bin gekommen, den Willen Gottes zu tun, richtig? Vater, und deinen Willen tue ich gern. Und weil ich gern Gottes Willen tue, er hat sich also als Sohn Gottes unter Gott gegeben. Was sagt Korintherbrief, ihr, die ihr geboren, um frei zu sein, das Seminar gerade habt, ihr wisst, Gott und das Haupt Christi ist Gott. Ne? Habt ihr es noch in Erinnerung? Das Haupt Christi ist Gott. Jesus hat sich freiwillig unter seinen Vater begeben, obwohl er Sohn Gottes ist, Teil der Dreieinigkeit ist. Ihr wisst ja, es sind drei Personen der Einigkeit. Da ist nicht, wie wir das manchmal im christlichen Lager hören, also mit Dreieinigkeit musst du dir vorstellen, das ist Wolke und Wasser und Eis und Gas und so. Nein! Um Himmels Willen steht das in der Bibel. Das ist Erfindung von religiösen, theologischen Gehirnen. In meiner Bibel steht geschrieben, da ist Gott der Vater als Person, Jesus als Person und der Heilige Geist als Person. Und diese drei, lasst uns Menschen machen, sagen diese drei. Und diese drei haben geschlossen, wir sind drei Personen, aber wir zusammen nennen uns Gott. Und der Name steht auch geschrieben, Elohim. Elohim ist das Wort für Gott, Mehrzahl. Eigentlich müsste man übersetzen Götter. Aber Elohim ist das Mehrzahlwort von Gott. Im Anfang schuf Elohim Gott, also Vater, Sohn, Heiliger Geist, Himmel und Erde. Und Gott, Elohim, sprach. Die Elohims sprachen miteinander. Lasst uns Menschen machen. Lasst uns die Erde wiederherstellen. Elohim sprach. Es sind drei Personen. Jesus ist im Jordan. Der Vater spricht aus dem Himmel. Und der Heilige Geist kommt in Gestalt einer Taube runter. Drei Personen. Immer drei Personen. Das war doch nicht so. Da gibt's so Jesus only. Ich weiß nicht, wie Sie sich das vorstellen. Jesus ist im Wasser. Jumpt aus dem Wasser schnell in den Himmel. Sagt, das ist mein geliebter Sohn. Dann schwebt er durch die Luft. Ich bin gerade Heiliger Geist. Bumm. Und wieder zurück in Jordan. Nein, nein, nein. Bitte. Man kann das so kompliziert machen. In meiner Bibel steht und in deiner. Es sind drei Personen. Vater. Ich bete, dass sie alle eins werden, dass wir alle eins werden, wie du und ich eins sind. Das ist aber kein Zahlwort. Da steht einig werden. Dass sie die gleiche Meinung haben, die gleiche Gesinnung haben, die gleiche Handlungsweise, alles das Gleiche tun. Ich will, dass sie eins werden. Vater, die sollen eins werden, wie du und ich eins sind. Was heißt das? Sollt ihr alle werden wie der Herbert? Möge die Welt uns davor bewahren. Also versteh mal, nein, es geht um Einigkeit. Wir sollen eins werden. Und der Vater und der Sohn, der Heilige Geist sind eins. Und diese drei haben beschlossen, wir sind Elohim. Wir zusammen nennen uns Gott. Das ist alles. Drei Personen. Warum so kompliziert? Kannst du auch ein Glaubensbekenntnis auf unserer Homepage nachlesen? Ich glaube, es ist das Beste, was wir zurzeit auf Homepagen so mitfinden. Ja, es ist ein gutes Glaubensbekenntnis, weil es der Bibel so entspricht. Man will ja nicht immer alles neu erfinden. Du weißt, was du glaubst, aber es zu formulieren. Und dann habe ich eine Schweizer Gemeinde angerufen, die hatten so ein tolles Glaubensbekenntnis. Und ich habe gesagt, Mensch, habe den Pastor angerufen, ich sage, du, ich würde gerne euer Glaubensbekenntnis übernehmen. Ein paar Abänderungen habe ich noch, die ich noch präzisieren würde. Und so, kannst du verwenden, nimm es, wie es will, sagt er. Und daraus haben wir unseres gemacht, haben ein paar Dinge verändert oder konkreter, deutlicher geschrieben, dass es auch wirklich unmissverständlich ist, was Gott meint. So, weil es braucht schon wirklich menschliche Vernunft, um die Bibel umzudeuteln. Das Beste ist, man nimmt, was geschrieben steht und fertig, Ende aus. Wenn du eine Waschmaschine kaufst, dann und das heißt, Fehler, sie geht nicht, dann liest du noch mal Schreibung nach, dann weißt du, der erste Mensch, stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Ja? Und dann sagst du, Mensch, so eine Engstirnigkeit. Und dann gehst du her und bindest das Kabel an Wasserhahn an und wunderst dich, dass das immer noch nicht geht. Das funktioniert nicht, du musst es in die Steckdose tun. Man muss die Beschreibung befolgen, ganz einfach. Und so ist in der Bibel auch. Da muss man nicht rumdeuteln und rumdoktern. Da steht es geschrieben, dann nimmt man das und Ende, fertig, aus. Amen? Das ist doch viel einfacher, als sich so einen dicken Kopf zu machen. Okay. Jesus sagte also hier, alles ist mir unter, weil er unter dem Vater ist. Deshalb hat der Vater überhaupt kein Problem, damals mir alles zu übertragen. Alles. Und die Bibel sagt, alle Gewalt und Macht hat er dem Sohn übertragen. Und alle Gewalt und Macht übt der Sohn aus, bis zum Ende, bis nach dem tausendjährigen Reich. Wenn alles abgeschlossen ist, dann heißt es, Paulus schreibt es deutlich, dann wird der Sohn alle Herrschaft wieder dem Vater zurück übergeben und Gott wird sein Alles in allem. Theos wird sein Alles in allem. Und wir werden gemeinsam mit den drei, mit dem Vater, dem Sohn, Heiligen Geist in Ewigkeit leben. Alles ist mir übergeben unter meinem Vater. Und ich glaube, und das leuchtete mir so auf, warum haben wir als Gläubige oft nicht das, was Gott uns versprochen hat? Und es war mir auf einmal so klar, wir sagen, wir sind unter Gott. Wir bekunden es mit unserem Mund. Aber von unserer Haltung, von unserem Lebensstil sind wir oft nicht unter Gott. Gott sagt, du bist gläubig geworden und lass dich taufen. Untertauchen im Wasser. Und wir meinen, ich kann eine Babybesprengung beanspruchen. Dann weißt du, du bist nicht unter Gott. Egal wie du es beteuerst, du bist nicht unter Gott, weil du im Gegensatz zu Gottes Wort gehst. Gott hat gesagt, der alte Mensch muss beerdigt werden. Und er wird nicht in irgendeiner Kirche durch drei Wasserstropfen beerdigt. Hallo, da müsst ihr doch mal normal werden. Aber wer das nicht sieht, ist verblendet in seinem Kopf. Und was macht man mit solchen Menschen? Da habe ich Geduld, bis sie die Wahrheit erkennen. Und sorge dafür, dass sie ihren Senf nicht verbreiten. Ja, ist die Wahrheit. Alles ist mir übergeben unter meinem Vater. Geh doch mal unter Gott. Gehorche ihm doch mal bedingungslos. Ich will deinen Willen tun. Ich will dir zur Ehre leben, Gott. Ich will dich verherrlichen, Gott. Ich will mit dir sein, Gott. Wo du hingehst, geh auch ich hin. Nicht, wo meine Begierden mich sind. Dann joche ich mich nicht mit meinen Wünschen und Lüsten und Begierden unter. So, und jetzt verstehe ich das gar nicht. Es steht mir doch zu. Man hadert, man tadelt sein Schicksal. Warum muss ich so leben? Andere leben so. Und dann hat man das gekriegt, was man hat. Da ist man nach ein paar Monaten wieder unzufrieden. Wieso habe ich es nicht so, wie der es hatte? Menschen, die darauf bauen, ihr Glück darauf bauen, irgendwo in jemand oder etwas ihre Zufriedenheit zu finden, bezeugen durch dieses Verhalten, dass sie nicht ihre Zufriedenheit in Gott suchen beziehungsweise nicht gefunden haben. Und mein Appell heute Abend ist, die alten Wege abzubrechen, umzukehren davon und sein Glück und seine Zufriedenheit in Gott zu suchen, und zwar in Gott allein. Hallo? In Gott allein. Alles andere wird dir auf Dauer nicht helfen. Alles ist mir übergeben unter meinem Vater. Und dann sagt er, und niemand erkennt den Sohn als der Vater. Das Wort erkennt heißt epigenosko. Es bedeutet genau oder ganz erkennen, voll mit etwas oder jemandem vertraut sein. Voll mit jemandem vertraut sein oder vertraut werden. Epigenosko. Jesus sagt, eigentlich in diesem Vers sagt er, der Vater hat mich erkannt. Der Vater ist vollkommen mit mir vertraut. Und ich bin total mit dem Vater vertraut, sagt er in diesem ganzen Zusammenhang. Wir sind in einem absoluten Vertrauensverhältnis. Er kennt mich, ich kenne ihn. Wir sind auf dasselbe ausgerichtet. Wir sind in absoluter Harmonie, wir sind in Einheit. Ich finde das so stark. Ich bin voll mit dem Vater vertraut. Der Vater ist voll mit mir vertraut. Und er sagte, alles ist mir übergeben worden von meinem Vater. Und niemand hat den Vater so erkannt oder ist vertraut mit ihm als nur der Sohn. Der Sohn kam in diese Welt, sagt, es gibt keinen auf der Erde, mit dem Gott im Moment so vertraut ist. Das bin nur ich, sein Sohn. Und niemand ist so vertraut in die andere Richtung als Gott. Gott hat ein Vertrauensverhältnis mit mir. Und dann sagt Jesus weiter, noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn. Und der, dem der Sohn es will offenbaren. Und dann kommt her zu mir alle, die euch abmüht und beladen seid. Er sagt, wisst ihr, warum ihr so beladen seid? Wisst ihr, warum ihr so mühevoll habt? Warum ihr eure eigenen Meinungen und Ideen rumschleppt und euch daran krank macht? Warum? Ihr habt ihn nicht erkannt. Das ist aber das ewige Leben. Johannes, Vater, ich habe deinen Auftrag erfüllt, deinen Namen geoffenbart, das Werk, das ich tun sollte, habe ich getan. Vater, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen, dass sie vertraut mit ihm werden. Ja, wenn wir uns bekehren zu Jesus, dann kommen wir, und er sagt, kommt her, alle, die euch abmüht und ihr beladen seid, ich will euch Ruhe geben. Dann kommst du, du bringst deinen ganzen Sündenmüll und dein ganzes altes Leben, du bringst es, wie du es willst, zum Kreuz oder du bringst es vor Jesus und sagst, Jesus, ich akzeptiere dich, ich nehme dich auf in mein Leben, mache dich zu meinem Herrn, Johannes 1,12. So viel ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Aber jetzt bist du Kind Gottes geworden, aber du kennst ja den Vater und den Sohn jetzt noch gar nicht. Du hast nur etwas gehört, etwas kennengelernt aus dem Wort. Wenn ich das tue, dann komme ich in eine neue Welt, dann komme ich in die Welt Gottes. Und jetzt sagt Jesus, das ist gut, jetzt bist du sauber gemacht, jetzt bist du gewaschen, jetzt bist du gereinigt, jetzt hast du ewiges Leben, du bist von neuem geboren. Aber Jesus sagt, jetzt muss etwas in deinem Leben passieren. Deshalb geht der Herr und sagt, Vers 29, jetzt, nachdem du gereinigt bist, nachdem du deine Lasten abgegeben hast, du Ruhe bekommen hast von all dem Schmerz deiner Vergangenheit, jetzt sagt er, nehmt auf euch mein Joch, lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig, ich bin sanft, milde und von Herzen demütig. Eigentlich heißt es, ich bin sanftmütig und demütig das Herz. Wörtlich, demütig das Herz. Er sagt nicht von Herzen demütig, sondern das Griechische macht so dieses, ich finde die Formulierung so schön, weil es bringt es auf den Kern. Demütig, lerne von mir, mein Herz ist demütig. Jesus sagt, wenn du mich anschaust, mein Innenleben, mein Herz anschaust, meine Seele anschaust, wenn du mich in meinem Geist betrachten willst, dann weißt du eins, ich bin demütig. Ich habe mich entschieden, ein Leben der Demut zu führen. So, ich lerne von, demütig heißt niedrig nach eigener Einschätzung. Also, ich mag Professor sein, ich mag irgendeinen Titel haben, ich mag irgendwie Millionär sein, Milliardär, was auch immer. Aber ich weiß nur eins, das macht mich nicht vertraut mit Gott, das bringt mir keine Zufriedenheit. Aber ich bin in meinem Herzen demütig, ich schätze mich so ein, dass ich total angewiesen bin auf die Gnade Gottes, auf die Liebe Gottes, auf den Glauben des Herrn Jesus Christus, was er für mich getan hat. Und er sagt, wenn du da kommst, dich mit mir unter ein Joch begibst, wie es erst mit den jungen Männern zeigte, wenn du mit mir zusammengejocht bist, dann wirst du lernen, wie man lebt, wie man sanft wird, wie man milde wird. Da habe ich gelernt, als ich mich mit Jesus unterjochte, nach allem vielen religiösen Wissen, als ich mich mit Jesus unterjochte oder mit ihm in ein Joch ging, da wusste ich auf einmal, wie er mit mir umgeht. Ich lernte seine Sanftmut, seine Liebe, seine Güte, die Güte des Vaters kennen. Und ich habe ihn kennengelernt wie nie zuvor. Ich wusste von Gott, dem Vater, von Jesus, habe es gepredigt. Wir haben Wunder erlebt, wir haben Heilung erlebt, wir haben die Dämonen ausgetrieben. Aber auf einmal war hier etwas anderes. Es war so etwas Vertrautes. Ich bin zu Hause bei meinem Vater. Ich bin zu Hause bei meinem Jesus. Ich bin vertraut mit dem Heiligen Geist, der mich leitet und lehrt und mit mir geht. Das war etwas anderes, als was ich bis dahin erlebt hatte. Und ich lernte erst sanftmütig, selbst wenn ich unmöglich war, selbst wenn ich ungehobelt war, selbst wenn ich mich daneben benahm, dann begegnete er mit Milde und Sanftmut mir in meinem Leben. Und das hat mein Leben umgekrempelt. Und habe gesagt, wenn er so mit mir umgeht, dann gehe ich so mit meinen Kindern. Und das hat das Leben, die Einstellung zu meinen Kindern, die Einstellung zu meiner Familie verändert. Ich habe gesagt, wenn mein Vater, der ich, Herbert, manches Mal wirklich Anstoß wäre im Himmel, wo man sagen muss, Mensch, Herbert, wie konntest du nur? Das macht man nicht oder das geht nicht. Und Gott ist sanft und milde mit mir. Da habe ich gedacht, dann kann ich es mit meinen Kindern sein, dann kann ich es in meiner Familie sein, dann kann ich es auch mit den Menschen der Gemeinde sein. Ich kann sanft und milde sein. Und Jesus sagt, wo lernst du das? Wenn du immer mit mir zusammengehst, wenn du zusammengejocht bist mit mir, dann lernst du den sanften und milden kennen und dann fängst du an, auch so zu leben und zu handeln. Es ist gut, mit Jesus zusammengejocht zu sein, Leute. Denn das verändert unser Leben. Und dann sind die Wünsche zweitrangig. Du weißt, er versorgt mich. Ja, er weiß, es ist nicht gut, der Mensch allein ist. Herr, während wir zusammen gejocht sind und wir zusammengehen, du kümmerst dich um meinen Mann, um meine Frau, die ich haben sollte. Und weißt du, wir sind manchmal so, oh, schick mir und mach und tu Gott. Oh, ich will. Ich sag mal so, lass mich auf einen Einzelsatz bringen. Wenn du als allein lebender Mensch, als Single, sage ich mal, nicht gelernt hast, allein zu leben, dann solltest du nicht heiraten. Denn du wirst den du heiratest, ins Unglück stürzen. Wer nicht allein leben kann, kann auch nicht zu zweit leben. Und du wirst vor allem den finden, der genauso ein Problematiker ist wie du. Und dann sind zwei Äpfel, zwei Seelen, die sich immer durchbohren und dann in die Seelsorge müssen. Ständig durchbohren, ständig durchbohren. Du musst deine Zufriedenheit, dein Glück in Gott finden. Und er sagt, ich bin sanftmütig, ihr werdet Ruhe finden. Ruhe finden, das Wort heißt Anapausis, klingt richtig nach Pause, ne? Anapausis, er sagt Pause oder Ruhen der Arbeit, auch Ruheplatz finden für eure Seele. Wenn du mit mir zusammengejocht bist, wenn du mit mir so intim gehst, wenn du in diesem Vertrauensverhältnis mit mir lebst, wirst du dir keine Sorgen machen über Finanzen, du wirst dir keine Sorgen machen über Job, du wirst dir keine Sorgen machen über Mann oder Frau, du wirst dir keine Sorgen machen über deine Berufung. Denn ich bin zusammengejocht mit ihm. Und wenn er sagt, mit meiner Berufung geht's jetzt in eine andere Richtung, dann weiß ich, zusammengejocht mit ihm werde ich diese Richtung nicht verpassen. Hallo? Ich werde es nicht verpassen. Du wirst es nicht verpassen, wenn du mit ihm zusammengejocht bist. Aber du kannst alles verpassen, was er für dich geplant hat, wenn du nicht zusammengejocht bist. Hallo? Oh ja. Ihr werdet dann Ruhe finden, Ruheplatz. Ein Ruheplatz für die Seelen. Das mag ich hier mal Barhocker so in der Gemeinde. Ich dann gepredigt habe und der Lobpreis beginnt, dann setze ich mich, das ist erstmal so mein Ruheplatz. Mein Rücken, der entspannt sich dann wieder so ein bisschen. Die Beine baumeln hier oder stehen da und du kannst sagen, oh, Shagaraba Shukalaba Sono. Der Herr ist da, gütig ist der Herr. Gepriesen bist du, Herr. Wir heben dich, Herr. Ich habe einen Ruheplatz jetzt, aber die Seele, mit all ihren Wünschen, vielleicht mit ihrem Unerfülltsein, wenn wir uns mit Gott so zusammen, mit Jesus zusammenjochen, dann kommt absolute Zufriedenheit in unser Leben. Das ist so, dann hast du einen Ruheplatz, einen Pausenplatz für deine Seele. Einen Ruheplatz für deine Seele. Denn mein Joch, sagt er am letzten Vers 30, ist sanft und meine Last ist leicht. Mein Joch ist sanft. Ich lege euch keine Bürden auf. Es ist nicht schwer. Wir sind zusammengejocht. Mein Arm um deinen und dein Arm um meinen. Und so gehen wir zusammen. Da sind wir wieder und sie gingen umher und verkündigten überall das Evangelium und der Herr war mit ihnen. Da steht zusammen wie ein Kollege und sie predigten und er tat es. Das ist es, was Jesus mit uns will. Einfach, er sucht Menschen, mit denen er in Freundschaft zusammengehen kann. In Freundschaft. Ich lade dich ein, in ein Joch mit Jesus zu treten. Ich sagte, warum viele Gläubige so unzufrieden sind. Das ist, weil sie nach Wünschen, Vorstellungen, Begierden oder sonstigen Dingen ihr Leben ausrichten und darin ihr Glück suchen. Darin kannst du es nicht finden. Es ist unmöglich. Es geht nicht. Da wirst du nur zeitbedingt eine Erfüllung finden. Das ist genauso, wenn man hergeht und man ist vielleicht gewohnt, im Trockenen zu lobpreisen oder aus dem Gesangbuch zu singen, wie wir früher es gewohnt waren. Und dann kommst du in eine Gemeinde, die voll charismatisch ist. Da wird gesungen und in Sprachen gebetet und in Sprachen gesungen, gehüpft und getanzt und gejubelt und geklatscht. Aber weißt du, bleib mal da. 2 Monate, 3 Monate. Und du wirst feststellen, das, was für dich wie ein Befreiungsschlag war, endlich klatschen, springen, nicht mehr enges Gesangbuch oder enge Religiosität. Nach 2, 3 Monaten, vielleicht 4 Monaten, auf einmal merkst du, klatschen, springen, hüpfen, tanzen, Juhu rufen, das auf Dauer macht mich das nicht glücklich. Dann wird selbst das Tanzen und Klatschen zu einer religiösen Handlung. Aber wir müssen zu Jesus gehen und ihn anbeten. Deshalb sage ich, mal ihn dir vor die Augen, mal ihn dir vor die Augen. Ja, wir haben, als unsere Gemeinde startete, 1998 in der Goldenen Krone, was haben wir einen Zulauf gehabt im ersten Jahr. Also es waren Hunderte von Gläubigen aus anderen Gemeinden, vor allem aber solche, die sich nirgendwo unterordnen wollten. Es gibt ja Menschen, die sagen, ich brauche keine lokale Gemeinde. Die sind natürlich genauso auch durchbohrt in ihrer Seele und haben kein Verständnis von Gottes Wort. Sie sind da auch unter einem Schleier. Aber das wissen sie halt nicht. Aber spätestens, ich hoffe sie immer, sie werden das zu Lebzeiten offenbar kriegen, dass sie sich einer Gemeinde anschließen müssen. Spätestens, wenn der Herr mit den Heiligen kommt, wird es offenbar werden. Und wenn sie sagen, was bin ich für ein Idiot gewesen? Ich hätte die ganze Zeit in der Gemeinde leben können und meinen Dienst einbringen. Aber dann ist es ja vorbei. Aber die Stunde wird kommen. Und was muss ich mich darüber aufregen? Nö, ich kann ruhig warten. Ich kann das alles ruhig abwarten. Und immer all die, sage ich, die mit mir gehen wollen, wir gehen. Und ich will viele Gemeinden gründen. Wir wollen noch welche gründen. Ich bin zwar jetzt 60 Jahre geworden. Aber als wir damals kamen in die Krone, da kamen Leute und die woanders, die durften da nicht prophezeien. Jetzt wollten sie bei uns prophezeien. Und sie wollten halt ihr religiöses Ding abziehen. Da habe ich gesagt, ne? Und sie wollten auch gleich immer am ersten Gottesdienst Mitglieder werden. Dann habe ich gesagt, das geht bei uns nicht. Ich sage, komm 6 Monate. Und wenn du in 6 Monaten immer noch sagst, das ist toll hier, das ist super, hier hat Gott mich hingestellt. Wenn das in 6 Monaten noch so aussieht, sag ich, dann reden wir drüber, dann schauen wir. Und das machen wir auch heute so. Wir geben jedem Zeit, weil wir können aus einem Impuls, emotionalen Handlung, Reaktion irgendwie herauskommen, sagen, boah, da gehöre ich hin, da will ich sein. Nein, wir müssen wirklich die Dinge betrachten, vor Gott wissen. Manchmal wissen wir auch von Gott, geh dorthin, da gehörst du jetzt hin und dann ist das in Ordnung. Aber ich denke, wir sollen das abchecken und wissen vor Gott, wo gehöre ich hin, wo gehöre ich nicht hin. So, das ist, denke ich, für alle Parteien immer wichtig und auch gut. Weil der Herr leitet dich und du brauchst doch nicht unzufrieden sein in der Zeit. Du kannst untergejocht sein mit Jesus und Jesus sagt, ich führe dich schon, ich helfe dir, ich zeige dir den rechten Weg. Wir müssen uns keine Sorgen machen. Aber zur Gemeinde, von der Bibel her, ist jeder Mensch berufen. Und zwar zu einer lokalen Ortsgemeinde. Leute sagen, ich gehöre zur Universalgemeinde oder zur Stadtgemeinde. Wenn du zu keiner lokalen Gemeinde gehörst, gehörst du auch nicht zur Universalgemeinde. Muss ich ganz klar sagen. Absolut nicht. Weil meine Bibel das etwas anders lehrt. Und darüber streite ich auch nicht. Ich warte ab. Spätestens am jüngsten Tag wird es dir offenbar werden. Dann wirst du dort sagen, Herbert, ich habe recht, aber wahrscheinlich bin ich da nicht anwesend, weil ich schon durchgegangen bin. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Das war jetzt nicht überheblich oder dergleichen, weil werden so viele Menschen da sein. Aber ich weiß nur, jeder, der sich in eine Gemeinde verbindlich einbringen will, der ist außerhalb des Willens Gottes. Und das kann ich ruhig und geduldig abwarten. Und beten und gucken, wo sind Leute, die ziehen mit und dass wir wieder neue Gemeinden bauen. Warum viele Gläubige so unzufrieden sind. Willst du heute aussteigen? Aussteigen aus dem Boot der Unzufriedenheit? Und sagen, Herr, ich will in deinen Weg gehen. Deine Erfüllung findest du nicht in den Wünschen. Auch der Pastor wird nicht auf Dauer deine Erfüllung sein. Du magst ihn noch so sehr lieb haben. Und ich weiß, dass es wirklich so ist. Aber ich bin nicht die Erfüllung, die Befriedigung, die Genugtuung für deine Seele. Es kann nur Gott tun. Denn spätestens, wenn ich nicht mehr da wäre, dann würde all deine Zufriedenheit auch zusammenbrechen. Und du musst deine Zufriedenheit und dein Glück in Gott gründen und niemals in einem Menschen. Aber die Menschen trotzdem von ganzem Herzen lieb haben und sie segnen. Amen. Willst du aussteigen? Ich lade die ein, die aussteigen wollen aus diesem komischen Boot der Unzufriedenheit. Und dann, ich gebe dir Gelegenheit, wir können gerade nach vorne kommen, die das möchten. Sagst du Gott, Herr, steige aus, wirsch dich wieso? Aus dem verkehrten gejocht sein. Wenn ich das habe, dann werde ich fröhlich, glücklich sein. Nein, das musst du, dieses falsche Joch verlassen und sagen, Herr, heute komme ich unter ein Joch mit dir. Ich will diesen konkreten Schritt, das hat Gott auf mein Herz gelegt Und er wird das mit denen tun, die heute Abend hier sind, sagen, Herr, ich merke, ich bin nicht so untergejocht oder ich komme mir nicht so vor, was auch immer abgeht. Das ist überhaupt auch keine Wertschätzung. Es gab einen Tag in meinem Leben und ich war schon viele Jahre, Jahrzehnte gläubig. Da musste ich auf einmal feststellen, ich bin eigentlich dynamisch, charismatisch, oft meinen Weg durchgegangen, aber nicht unbedingt gleich gejocht mit Jesus. Und das hat viele Turbulenzen in meinen Dienst gebracht, die nicht hätten sein müssen. Und deshalb ist für mich das Wichtigste, mit Jesus zusammen gejocht sein und da heraus das tun, wozu er uns beruft. Und dann hast du auch Zufriedenheit, selbst wenn die Dinge manchmal langsamer gehen. Okay? Dazu lade ich dich ein, heute das zu tun. Und wenn du deine Seele in der Vergangenheit immer wieder durchbohrt hast, dann kannst du heute Abend sagen, sie kommt runter vom Spieß. Hol deine Seele vom Spieß. Okay? Du sagst, ich schöne Äpfel. Nein, ich hab welche genommen, die war schon ein bisschen welk, wie manche Seele. Ich habe Maritas schöne Äpfel da gesehen. Ich sage, Schatz, auf welchen Apfel würdest du heute verzichten wollen? Und ich wusste, das sind genau ihre leckeren, die sie da hat. Da sagst du, oh, eigentlich auf keinen. Aber ich habe welche, die sind noch zwei, die sind schon welk. Da habe ich gesagt, das passt zu einer durchbohrten Seele. Nehmen wir die welken. Und so habe ich die welken. Und dann noch zwei, habe ich gesagt, richtig. Man durchbohrt nicht nur sich selbst, sondern wenn man das Glück beim anderen sucht, nicht findet, fängt man an, den zu durchbohren und dann durchbohrt man sich gegenseitig. Dann haben wir zwei durchbohrte Seelen und die Seelsorger haben auch wieder was zu tun. Okay, also lass uns so zu Gott gehen. Gott segne uns. Und dann im Anschluss wollen wir einfach noch Zeit verbringen. Gemeinschaft ist da. Wir haben ja heute auch wieder so diesen kleinen Stehimbiss wie am jeden ersten Sonntag im Monat. Aber wenn du nicht mit Jesus unter einem Joch bist, komm hierher. Komm, sag Jesus, ich verlasse diese Ebene. Ich verlasse diesen Weg. Ich verlasse diesen Standpunkt, diese Position und will mit dir sein.